darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und die Sitzung eröffnen. Ich freue mich, dass wir heute uns hier treffen zu einer öffentlichen Anhörung zum Thema Freizeitwirtschaft. Die öffentliche Anhörung heute wird im Livestream übertragen. Deswegen müssen wir auch pünktlich starten und dann auch möglichst pünktlich enden. Und deswegen will ich gar keine lange Vorrede halten. Ich darf Sie, liebe Sachverständigen, ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich will Sie ganz kurz vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge fange ich an mit Herrn Ali Duan, Landrat des Kreises Minden-Lübbecke, ordentliches Mitglied des Aufsichtsrats von Tourismus NRW e.V. Herzlich willkommen. Der zweite in meiner Reihe ist Professor Dr. Jörg Junhold, Direktor des Zoos Leipzig, Präsident im Verband der Zoologischen Gärten e.V. und des Weltzooverbandes WAZA. Herzlich willkommen. Die dritte auf meiner Liste ist Mandy Schwalbe-Rosenau, Leiterin Tourismus und Dienstleistungen vom ADFC. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und die vierte auf meiner Liste ist Manuela Stone, Geschäftsführerin Legoland Deutschland Ressort, Vizepräsidentin im Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. Ihnen auch ein herzliches Willkommen. Und die letzte in unserer Runde ist Nelly Welskopf von der Bundesstiftung Live Kultur 3000 Grad Festival. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und ich finde es wunderbar, dass Sie alle in Präsenz da sind, weil manchmal haben wir so einen zugeschaltet und die anderen sitzen hier. Das ist immer irgendwie eine komische Art des Miteinanders. Von daher bin ich sehr froh, dass Sie alle hier sind. Und ich bin auch sehr froh, dass Sie alle, wie wir das von Ihnen erbeten haben, eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben, die wir natürlich an alle Ausschussmitglieder verteilt haben und die dann auch hinterher als Ausschussdrucksachen veröffentlicht werden. Zudem haben wir zu diesem Anhörungsthema 7 unaufgeforderte Stellungnahmen erhalten, die ebenfalls verteilt worden sind, die wir aber eben nicht auf unserer Internetseite veröffentlichen. Aber nichtsdestotrotz haben alle Fraktionen Kenntnis erhalten. Zu unserer Anhörung darf ich ganz herzlich von der Bundesregierung für das Wirtschaftsministerium begrüßen, Frau Ministerialrätin Dr. Katharina Kollmann. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Unser Koordinator kommt gleich später, kommt dann zum nicht öffentlichen Teil. Und zum Ablauf der Anhörung darf ich Ihnen kurz erklären. Wir haben uns darauf geeinigt, eben in der Obleuterunde, dass wir interfraktionell 2 Fragerunden machen wollen, a 6 Minuten je Fraktion. Und das bedeutet, dass das Stellen der Frage und die Beantwortung innerhalb der 6 Minuten erfolgen muss. Für die erste Runde darf ich nun das Wort erteilen der CDU-CSU-Fraktion und Michael Kiesling startet mit der ersten Runde.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Frage geht an die Frau Stone. Sie haben in der Stellungnahme ja geschrieben, dass Freizeit- und Erlebnisparks genau in der ländlichen Region eine wichtige Einrichtung sind, auch für den Bereich der Tourismus und der tragende Säule ist auch vom Deutschlandtourismus. Jetzt meine Frage dazu: Welche Beiträge leistet denn die Freizeitwirtschaft in einzelnen in diesen Regionen? Und welche Bedeutung hat sie für die Branche, Arbeitsplätze letztendlich, aber auch das Thema, welche Bedeutung hat die Arbeitszeitflexibilisierung?
Liebe Frau Stone, Sie haben das Wort.
So, also erstmal bedanke ich mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Frage auch. Vielleicht schon mal im Vorfeld. Also Sie sagen ja, welche Bedeutung haben wir im ländlichen Raum? Und da müssen wir ganz klar sagen, wir sind ja Ankerbetriebe. Das ist für die Region unglaublich wichtig. Das schafft auf der einen Seite die Arbeitsplätze, auf der anderen Seite aber schaffen wir auch ja eine Wertschöpfungskette. Also wir, ich kann jetzt einmal für unseren Betrieb, aber natürlich auch für alle ja, Betriebe, die über 140 Betriebe unseres Verbandes sprechen. Also wir arbeiten mit den Regionen zusammen, wir arbeiten mit den Firmen in der Region. Und ich denke, dass es auf der einen Seite, ja, wir schaffen Familienerlebnisse für Sie, für Ihre Familien, aber für eben auch die Region an sich. Und auf der anderen Seite schaffen wir es aber auch mit der Region gemeinsam zu wachsen, Infrastruktur auszubauen und da nach vorne zu gehen. Zu Ihrem Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit. Für uns, einmal für den Verband, für mich im Unternehmen selbstverständlich auch, ein sehr, sehr großes Thema. Mir ist es wichtig, dabei zu betonen, ganz klar, ja, unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut und das soll auch so sein. Aber wir bräuchten eben dass wir ein bisschen flexibler arbeiten können und auch die Mitarbeiter flexibler arbeiten können. Aber alles natürlich unter dem Gesundheitsschutz gesehen. Das heißt, wenn ich die tägliche Arbeitszeit flexibilisieren könnte und dadurch die wöchentliche Arbeitszeit aber gleich oder fixieren könnte, da wäre uns unglaublich viel geholfen für alle Betriebe, einmal für den Verband, aber eben auch für uns als Unternehmen.
Herzlichen Dank. Nachfrage?
Ja, gerne. Sie haben ja dann noch einmal angesprochen das Thema Bürokratie. Was stellen Sie sich da vor? Bürokratie ist immer ein großes Thema, jeder redet davon. Aber was beschäftigt sich da primär jetzt, gerade bei Ihnen in Ihrem Bereich?
Frau Stor.
Danke. Ja, Bürokratie, also Sie wissen es, glaube ich, selber, da könnte ich jetzt ganz viele Dinge nennen. Aber auf der ersten Seite muss ich sagen, also es ist, wenn es um Investitionen geht, die wir alle gerne tätigen wollen, also wir haben 56% der Unternehmen sind privat geführt oder eben familiengeführt, 85% unserer Verbandsunternehmen sind seit über 25 Jahren dort in der Region und die wollen investieren. Und da geht es für mich einmal darum, ganz klar müssen wir, was eben Bauanträge, solche Geschichten ist, da müssen wir viel digitalisierter werden, aber auch viele bürokratische Hürden aus meiner Sicht ganz klar reduzieren. Und wenn ich in den Bereich der Mitarbeiter gehe, da muss ich sagen, da ist es wichtig, dass wir Fachkräfte auch eben aus angrenzenden Ländern oder aus anderen Ländern bekommen. Da wäre es eine unglaubliche Hilfe, wenn wir hier eben bessere Geschichten schaffen könnten, die uns einfach helfen, um die Fachkräfte wirklich dann auch ins Land zu bekommen, die uns unterstützen, weil alle Betriebe haben eben eine Saisonalität und da brauchen wir, um Spitzen abzudecken, natürlich auch Unterstützung.
Weitere Nachfrage?
Ja, vielen Dank, Frau Stone. Eine Nachfrage habe ich noch, und zwar haben Sie auch viel gastronomische Angebote, wahrscheinlich auch in der Freizeitwirtschaft. Inwieweit hat die Senkung der Umsatzsteuer bei Ihnen geholfen oder hilft?
Ja, also ich denke, die war unglaublich wichtig für alle Gastronomiebetriebe. Und man muss jetzt leider dazu sagen, dass es natürlich aufgrund des Krieges, aufgrund anderer Geschichten wirklich auch absolut notwendig war, weil durch die einmal Corona-Krise, aber jetzt eben auch durch den Krieg in der Ukraine sind alle Betriebe unglaublich belastet. Aber es war ein Riesengewinn, dass wir dadurch eben einen Teil davon ausgleichen können. Und das ist extrem wichtig und auch im Namen vom Verband ein Riesendankeschön dafür.
Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank und gebe das Wort weiter an Herrn Seifert.
Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst auch mal von mir einen großen Dank für die schriftlichen Berichte im Vorfeld dieser Anhörung. Ich persönlich habe eine Frage an Herrn Dohan. Für mich besonders interessant war die Einleitung auf der ersten Seite. Da sprachen Sie von Chancen und Herausforderungen im ländlichen Raum, die angemessen Gehör finden müssen. Das finden wir sehr gut. Ganz konkret habe ich aber zu diesem Schwerpunkt drei Fragekomplexe. Und zwar gehen Sie ja in Ihrem Bericht am Ende auch darauf ein, da reden wir im Punkt 6 Herausforderungen aus Sicht der Betreiber. Da geht es ganz konkret, ich zitiere, um konkrete regulatorische Herausforderungen, die den Betrieb von Freizeitparks erschweren. Und ganz konkret sind es dort die festgelegten Ruhezeiten mit strengeren Emissionsschutzrichtwerten, die in der Praxis zu erheblichen Problemen führen. Da wäre meine Frage, welche konkreten Anpassungen Sie in diesem Emissionsschutz im Arbeitsrecht zugunsten der Freizeitwirtschaft als wirklich unmittelbar wichtig erachten. Der zweite Punkt ist, den ich fragen wollen würde, wäre, das ist ja so, dass das ja auch saisonal oft Unterschiede gibt, gerade wenn es um solche Einrichtungen geht. Da weiß ich zum Beispiel, dass ja viele Betriebe das gar nicht alleine stemmen können, dass also die öffentliche Hand dort meistens mit an Bord sitzt. Da würde mich interessieren, welche Rolle vielleicht auch ganz speziell in Ihrem Landkreis private Unternehmen in der Unterstützung lokaler Infrastruktur spielen. Und meine letzte Frage wäre, welche Förderprogramme des Bundes ganz konkret Ihnen bekannt sind oder auch in Ihrem Landkreis von besonderer Bedeutung sind. Vielleicht können Sie da mal ein, zwei Sachen gegebenenfalls ausführen. Danke.
Herr Dohan, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren. Danke für die Fragen. Zum ersten Fragenkomplex haben wir gerade auch von meiner Vorrednerin gehört, dass das Thema der Arbeitszeiten sicherlich ein relevantes Thema ist, insbesondere für eine Branche, die saisonal arbeitet. Und da kann ich mich nur anschließen, dass da auf jeden Fall, und das sage ich auch ganz bewusst trotz meines eigenen Parteibuchs, die Arbeitszeitregulatorien angepasst werden sollten und eine Flexibilisierung insbesondere für die Freizeitwirtschaft wünschenswert wäre. Was die Emissionen angeht, möchte ich darauf rekurrieren, dass tatsächlich wir auch faktisch vor Ort durchaus nachbarschaftliche Herausforderungen haben und ich mir wünschen würde, dass die Freizeitwirtschaft in ihrer Güte gesehen wird, was für einen Mehrwert sie vor Ort hat und emissionsschutzrechtlich da Anpassungen erforderlich sind, dass insbesondere Fahrgeschäfte, die durchaus auch punktuell über gewisse Grenzen gehen, akzeptiert werden sollten und dass das auch angepasst werden sollte, weil schlicht und ergreifend der Mehrwert für die Region insgesamt enorm sind. Der zweite Fragenkomplex zur Rolle privater Unternehmen, privater Wirtschaft vor Ort in der Unterstützung, der ist bei uns im ländlich geprägten Raum, 315.000 Einwohner, sehr stark in Ostwestfalen-Lippe, familiengeführte Unternehmen, sowie auch der bei uns ansässige Potspark, aber auch eben die Unternehmen, die ganz stark uns unterstützen in vielen Fragen. Und da spiele ich auf die ohnehin Ihnen bekannte Situation kommunaler Haushalte an. Die Kommunen stehen vor immensen Herausforderungen und ohne die familiengeführten Unternehmen bei uns in der Region, die uns massiv unterstützen in diesem Bereich, könnten wir gewisse Daseinsvorsorge und Fürsorge gar nicht erst in der Güte aufrechterhalten, wie es auch in dieser Form bei uns möglich ist. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und der dritte Fragenkomplex ging noch mal in.
Da geht es um Förderprogramme des Bundes, ob die bei Ihnen in vollem Umfang bekannt sind, ob Sie da auch vielleicht mal spezifisch auf Ihren Landkreis sagen können, welche Bedeutung diese haben.
Ja, ich will ein plastisches Beispiel bringen. Unser lokaler Park, der Potspark, hat beispielsweise vor kurzem eine riesige neue Achterbahn gekauft und sozusagen in Betrieb genommen. Und da kommt sicherlich die bis Ende 2027 wirkende degressive Abschreibungsmöglichkeit auch diesem Park sehr zugute. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass diese Möglichkeit eingeräumt worden ist. Und ich wünschte mir, dass auch eine Verlängerung dieser Abschreibungsmodalitäten auch weiterhin herrscht, würden, dass die Investitionen auch deutlich stärker in der Region auch greifen könnten. Ansonsten ist bei uns wie in vielen Landkreisen wahrscheinlich unsere Wirtschaftsförderung sehr stark unterwegs, dass die Bundes- und Landesförderung, die es gibt, auch unmittelbar an die lokalen Unternehmen weitergegeben werden. Wir haben dazu einen Newsletter, wir haben diverse Informationskanäle, aber auch runde Tische, die wir mit den Unternehmen machen. Wir machen immer mal wieder auch eine Art von Informationsveranstaltung, dass wir die Landes- und Bundesförderung unmittelbar bekannt machen. Was ich mir wünschte, ist, und das sage ich, glaube ich, auch hier im Namen von allen Kommunen, dass die Art und Weise, dass infrastrukturelle Förderungen auf Projekte übertragen werden, ein Stück weit auch abnehmen sollte. Wir brauchen nicht nur Projektförderung in der kommunalen Hand und auch für die Umsetzung von Maßnahmen vor Ort, sondern wir brauchen infrastrukturelle Unterstützung als Kommunen, die dauerhafter angelegt sind, weil, und da komme ich auf das Thema von vorhin zurück, das Thema Bürokratie in Verbindung mit Projekten ist eine enorme Herausforderung, die leider dazu führt, dass die Projektabarbeitung einen Großteil der Förderung dann auffrisst und gar nicht bei dem ankommt, bei dem es ankommen sollte.
Herr Dorn, Sie sprechen mir so aus der Seele.
Vielen Dank.
Die nächste Fragerunde geht an die SPD und für die SPD spricht Stefan Zierke.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, das spricht da allen aus der Seele. Vielen Dank für die Stellungnahmen, für die Bereitschaft, hier zu sein und auch beim Arbeitszeitgesetz bin ich froh, dass wir da auch einen Landrat an unserer Seite haben, dass wir da ein bisschen flexibler umgehen müssen. Da müssen wir wirklich was tun. Aber meine Fragen richten sich auch an Landrat Dorn, und zwar zur Rolle der Freizeitwirtschaft im ländlichen Raum. Betonen Sie die Bedeutung von Freizeitparks als weichen Standortfaktor? Die Frage ist, wie kann aus Ihrer Sicht sichergestellt werden, dass auch kleinere Kommunen ohne große Leuchtturmprojekte von dieser Entwicklung profitieren? Der zweite Bereich zur Daseinsvorsorge und öffentlichen Finanzierung. Ordnen Sie Freizeitinfrastruktur als Teil der Daseinsvorsorge ein? Wie weit sollte die staatliche Förderung hier gehen, ohne private Anbieter zu verzerren oder kommunale Haushalte zusätzlich zu belasten?
Herr Doan, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank für diese Fragen. Um das einzuordnen, habe ich ja in meiner Stellungnahme noch mal die Gewichtigkeit auch unseres lokalen Anbieters gezeigt. Wir haben 315.000 Einwohner, 300.000 Besucher hat allein der Potspark pro Jahr. Das zeigt einmal die Gewichtigkeit. Das ist also wirklich ein harter Faktor, der auch infrastrukturell von Bedeutung ist, auch für die lokale Gastronomie, für die lokalen Unternehmen. Und ehrlicherweise, wenn ich in Nordrhein-Westfalen unterwegs bin und erzähle oder auch bundesweit, woher ich komme, dann verbindet man meinen Kreis mit wenigen Sachen. Beispielsweise sind wir der Mühlenkreis. Beispielsweise verbindet man das Unternehmen Melitta mit Minden-Lübbecke, aber man verbindet Minden-Lübbecke auch mit dem Potspark. Das macht deutlich, was für einen Mehrwert das hat. Und ich wünsche mir, dass dieser Bereich der Freizeitwirtschaft auch als infrastrukturelle Stütze eines ländlich geprägten Kreises wahrgenommen wird, dass der Tourismus nicht nur eine Begleiterscheinung ist, sondern dass er auch in den Kern unseres Fokus rückt. In diesem Zusammenhang gibt es diverse Mechanismen. Ich habe beispielsweise eben erwähnt, dass ich die Abschreibungsmodalitäten sehr begrüße. Aber worunter leiden eigentlich die Parks oder die Freizeitwirtschaft insgesamt? Die Steuerproblematik haben wir eben angedeutet. Das wäre sicherlich auch wünschenswert, dass auch für die Eintrittspreise die Mehrwertsteuer gesenkt werden könnte, weil das kommt unmittelbar bei den Menschen an. Und wenn wir uns die Gesellschaft heute anschauen, dann möchte ich eine Lanze brechen dafür, vor welchen Herausforderungen die Menschen stehen. Wir wissen, mit den ganzen Preissteigerungen können sich auch Menschen schlicht und ergreifend nicht mehr leisten, im Ausland Urlaub zu machen, was den positiven Faktor zur Folge hat, dass die Menschen verstärkt auch in der Region Urlaub machen, die Naherholungsgebiete auch nutzen. Da dienen Freizeitparks oder Einrichtungen massiv als Stütze. Das kommt unmittelbar bei den Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen an. Und deshalb müssen wir, was zum Beispiel die Energiepreise angeht, die Energiekosten uns überlegen, ob wir auch in dieser Branche noch weitere Förderinstrumente implementieren können, bei Bauprojekten überlegen, ob es Fördermechanismen gibt, die vor Ort wirken. Und ich kann mir nicht vorstellen, bei mir in der Region, dass eine Förderung unserer Freizeitwirtschaft bei den lokalen privaten Unternehmen eher für Stirnrunzeln sorgt, sondern das unterstützt die Kommune insoweit, als dass wir gar nicht mehr in die Spielplätze beispielsweise vor Ort investieren können. Wir können nicht mehr in die Turnhallen in der Güte investieren, wie wir uns das wünschen. Also ist es erforderlich, dass andere Angebote vor Ort herrschen, die wir nach Möglichkeit stützen können.
Noch eine Nachfrage?
Ja, also das mag möglicherweise ein bisschen ambivalent wirken, wenn man davon spricht, dass ein unternehmerisches, eine GmbH beispielsweise als Daseinsvorsorge wirkt. Aber ich stufe das insoweit als Daseinsvorsorge ein, mit dem Blickwinkel, den ich eben erwähnt habe. Die Menschen vor Ort, wenn ich zu Besuch bin bei uns im Potspark, ich habe 2 Kinder, 8 und 12 Jahre alt, und ich schaue mir dann auch die Besucherinnen und Besucher. Ich habe Jahreskarten für die gesamte Familie. Für mich ist das wichtig, dass man das auch unterstützt. Und wenn ich mir die Besucherinnen und Besucher anschaue, dann sind das genau diejenigen, die ich als Landrat auch auf verschiedenen Veranstaltungen Eltern treffe, die sich eben heutzutage nicht mehr leisten können, Urlaub zu machen, die sich nicht mehr leisten können, für die Kinder ein anderes Angebot zu bieten. Und wenn dieses Angebot vor Ort auch wegfiele, dann wüsste ich nicht, wie wir das als kommunale Hand kompensieren können. Wir stehen vor der Herausforderung, derzeit Bäder neu zu bauen. Und jeder weiß, der vor Ort Bäder baut, auch wenn wir ein immer noch solventer Kreis sind, da sprechen wir über eine höhere zweistellige Millionensumme, die wir investieren müssen, die wir schlicht und ergreifend nicht mehr haben. Das heißt, ganz viele auch meiner Mitarbeitenden in den unteren Entgeltgruppen, also ich spreche von Entgeltgruppe 9 abwärts, die machen tatsächlich im Potspark Urlaub. Das ist Daseinsvorsorge und Fürsorge. Und das müssen wir stützen, auch als Politik und als kommunale Hand.
Noch eine Nachfrage, oder? Ist okay. Dann gebe ich weiter an Bündnis 90 Die Grünen. Wer stellt die Frage? Stefan Schmidt.
So ist es. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, meine Fragen richten sich an die Frau Schwalbe-Rosenow. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme schon einiges verdeutlicht. Ich würde mich gerne noch vergewissern bzw. konkret nachfragen, welchen Stellenwert der Fahrradtourismus innerhalb der Freizeitwirtschaft einnimmt aus Ihrer Perspektive und was es allgemein braucht, um die Rahmenbedingungen zum Beispiel auch mit Blick auf die Infrastruktur für den Radtourismus in Deutschland zu verbessern.
Frau Schwalbe-Roselow, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Fragen. Also Fahrradfahren ist tatsächlich eine bedeutende Freizeitaktivität. Rund die Hälfte der deutschen Wohnbevölkerung nutzt das Fahrrad auf Reisen und auf Ausflügen. Also es hat schon eine enorme Wirkung. Und wir haben natürlich auch gezeigt in den letzten Jahren, dass es krisenresistent ist. Also gerade wenn wir an Corona denken, war es die einzige Möglichkeit, sich tatsächlich draußen zu bewegen und die Luft zu genießen. Und aufgrund der vielseitigen Ausprägungsformen, wir sprechen hier von Tagesausflügen, von Fahrradfahren im Urlaub oder von Radreisen im Generellen, haben wir hier tatsächlich eine breite Masse an Menschen, die wir ansprechen können. Gleichzeitig ist der Radtourismus ein strategischer Impulsgeber für die Entwicklung der ländlichen Räume. Er stärkt die regionale Wirtschaft, belebt die Freizeiteinrichtungen, verbessert die Lebensqualität, fördert nachhaltige Alltagsmobilität und unterstützt den Klimaschutz und die Verkehrswende. Die Radinfrastruktur an sich ist ja schon ein Impulsgeber. Also wenn wir hier von den Radwegenetzen sprechen oder von der Wegweisung oder von der begleitenden Infrastruktur. Aber dennoch ist es so, dass eben halt für den Gast und für die Radfahrenden sozusagen die touristischen Anziehungspunkte und die Freizeiteinrichtungen ein enormer Wert sind und daher und auch wichtige Verknüpfungspunkte darstellt. Also das heißt, es geht um Freizeitparks, es geht um generelle Sehenswürdigkeiten, um Museen, Naturparks, Badestellen, gastronomische Einrichtungen. Also die ganze Bandbreite wurde hier tatsächlich genutzt und auch in Anspruch genommen. Das heißt, die Touristinnen als auch die örtliche Bevölkerung profitieren beiderseits davon. Und das ist immer ein wichtiger Punkt, den wir sehr gern hervorheben, dass alles das, was wir für die Gäste sozusagen in die Region bringen, davon profitieren alle Einheimischen gleichzeitig auch. Das heißt, es ist ein wichtiger Standortvorteil, den wir hier dem Radfahrenden zu verdanken haben. Und gleichermaßen fließt alles ein. Die Freizeiteinrichtungen profitieren hiervon, wenn sie natürlich besonders gut auch an die Radwege angebunden sind. Wir sprechen eben halt auch von fahrradfreundlichen und sicheren Abstellmöglichkeiten, radfreundlichen Serviceangeboten, also Ladestationen oder eben halt auch Reparaturpunkte, Wasserentnahmestellen, die dabei zu berücksichtigen sind, aber auch thematische Angebote, die gern mit eingestrickt werden können, sodass man eben halt auch das Potenzial erhöht, Gäste zu empfangen. Gleichzeitig ist es eben halt auch wichtig, den Ausbau und den Erhalt der Infrastruktur weiterhin zu unterstützen, auch die Lebensqualität vor Ort zu sichern und weiterhin der einheimischen Bevölkerung zugutekommen zu lassen. Und so ist es eben halt so, dass der Radtourismus eben halt auch eine wichtige Ressource für den ländlichen Bereich ist. Einfach auch, weil wir festgestellt haben über unsere Untersuchung der Radreiseanalyse, dass die Menschen, die positive Erfahrungen im Urlaub mit dem Fahrrad gemacht haben, sozusagen auch im Alltag mehr Rad fahren. Und im ländlichen Raum ist es ja nämlich so, dass das touristische Wegenetz sozusagen die Grundadern sind und sozusagen der Alltagsverkehr halt tatsächlich auch auf dem touristischen Wegenetz stattfindet. Die Radreisenden nutzen gern überproportional die Bahn, was natürlich auch wieder an verschiedenen
Sprechen
Punkten
Sie kommt. Sprechen Sie ein bisschen lauter. Das ist schlecht zu hören im Livestream.
Genau, was natürlich wieder der regionalen Wirtschaft zugutekommt, also gerade wenn es auch um die regionale Anbindung geht, wo eben halt die Radfahrerinnen ihr Potenzial wieder ausleben können. Also was braucht es um den Radverkehr weiterhin voranzubringen oder den Radtourismus? Es braucht eine qualitative Entwicklung und Pflege des radtouristischen Angebotes. Es braucht eine kontinuierliche Finanzierung und Förderung. Es braucht eine fahrradfreundliche Mobilitäts- und Serviceangebote. Wir brauchen die Regelung des Betretungsrechts, um weiterhin Naturräume zugänglich zu machen, unter Beachtung des Naturschutzes natürlich. Es braucht den Fokus auf Fortbildung und auf Forschung. Und im Rahmen der nationalen Tourismusstrategie ist es natürlich wichtig, dass der Radtourismus auch Berücksichtigung gefunden hat. Und da geht es eben halt jetzt darum, nochmal zu gucken, inwiefern bedarfsgerechte Förderinstrumente und Ziele nochmal verankert werden können, um dieses Thema weiterhin voranzubringen.
Noch eine Nachfrage?
Ja, ich würde gerne direkt nachfragen. Sie haben ja schon die Finanzierungsstruktur angesprochen als notwendig. Was muss da angepasst werden? Wie hoch schätzen Sie insgesamt den finanziellen Bedarf ein?
Also der finanzielle Bedarf sollte sich mindestens auf dem belaufen, wie es 2025 schon war. Da wurden 405 Millionen Euro vom Bund zur Verfügung gestellt, wodurch 75 Projekte finanziert werden konnten. Also in dieser Form sollte es mindestens weitergehen. Und es geht eben halt darum, eben halt auch zu gucken, dass die Themen Nachhaltigkeit, Qualitätssicherung, langfristige Finanzierung und Instandhaltung, als auch die Ausrichtung auf Qualitätsstandards mehr fokussiert werden sollte, um eben halt auch eine langfristige Langlebigkeit der Produkte auch weiterhin am Markt zu halten, hinsichtlich der Qualitätsmanagement auch das, ja, um das in den Projektbeteiligten in die Bücher zu schreiben, dass es eben halt über die Förderung hinaus sichergestellt werden muss.
Herzlichen Dank. Dann ist die nächste Katalin Genburg für Die Linke.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich freue mich sehr, dass wir zum Thema des Freizeittourismus heute hier eben auch über die Festivalwirtschaft sprechen können. Denn sie ist ein bedeutender Bestandteil von Freizeittourismus, gerade auch für erwachsene Menschen. Und deswegen auch hier nicht nur in Berlin-Brandenburg natürlich ein Riesending. Sie kennen das Thema der Raumpioniere, gerade in Brandenburg, wo sich in den letzten Jahrzehnten wirklich Leute umgetrieben haben, wo manifeste Wirtschaftszweige entstanden sind. Und ich freue mich sehr, dass mit Nelly Welskop heute hier eine Vertreterin für die Bundesstiftung Live-Kultur da ist. Sie haben hier eine Stellungnahme abgegeben, wo Sie auch noch mal auf eine Studie verweisen, die sehr klar auch diesen Impact der Festivalbranche darstellt. Können Sie uns noch mal darstellen, wie die Live-Entertainment-Branche insgesamt aufgestellt ist, was der Musiktourismus darin ausmacht und wie die Festivalbranche, die Bedeutung der Festivalbranche bundesweit so aussieht und warum man diese Festivals fördern sollte?
Liebe Frau Welskop, herzlichen Dank. Ach so, danke schön. Moin in die Runde. Hallo, mein Name ist Nelly Welskop. Zunächst zu meiner Person. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt auf einem 400-Einwohner-Dorf mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte. In dieser Region veranstalten wir auch unser Festival. Und ich freue mich sehr, hier auch zu den Potenzialen, die diese Veranstaltungsform mit sich bringen, sprechen zu dürfen. Ich möchte das ganz grob erstmal einordnen. Die eben benannte Live-Entertainment-Branche ist einer der stärksten Säulen der deutschen Musikwirtschaft. Wir reden hier von konkreten Zahlen, und zwar 6 Milliarden Euro Umsatz jährlich, über 115 Millionen verkaufte Tickets, etwa 70.000 beschäftigte Menschen in diesem Bereich. Mehr als 300.000 Veranstaltungen pro Jahr ist sie damit nicht nur kulturell prägend, sondern ein zentraler Wirtschaftsfaktor für ganze Regionen. Und der Musiktourismus allein generiert rund 11,7 Milliarden Euro Umsatz. Über 31 Millionen Hotelübernachtungen entfallen auf Konzert- und Festivalbesuche. Gerade für ländliche Räume ist das von immenser Bedeutung. Ich möchte die eben erwähnte Festivalstudie hier noch mal kurz vorstellen und ein paar Zahlen droppen. In der Festivalstudie zeigt sich, dass es deutschlandweit rund 1.800 Musikfestivals gibt. 71% sind im Bereich Popularmusik und Jazz zu verorten, 24% im Bereich Klassik. Offenbar auffällig ist dabei die große stilistische Offenheit. Im Durchschnitt vereint ein Festival rund 5 verschiedene Musikrichtungen. Das zeigt, Festivals sind mitnichten als Nischenangebote zu betrachten. Sie sind kulturell so breit aufgestellt, dass sie unterschiedliche und vielfältige Zielgruppen erreichen. Auch strukturell sind sie für die Fläche sehr interessant, vor allen Dingen im Ausschuss, wenn man sich zum Thema ländlichen Raum auseinandersetzt. 60% aller Musikfestivals finden in Städten unter 100.000 Einwohnern statt, nur 17% in Metropolen. Das bedeutet, die Festivalwirtschaft wird maßgeblich von kleinen Städten und ländlichen Regionen getragen. Hinzu kommt eine starke gesellschaftliche und regionale Einbindung, wie die Ergebnisse der Studie zeigen. 77% aller Festivals sind Non-Profit organisiert. 79% aller Festivals arbeiten wesentlich mit ehrenamtlichen Strukturen. 72% aller Festivals verfolgen explizit das Ziel und die Intention, Menschen zusammenzubringen. 81% aller Festivals bieten zusätzliche kulturelle und soziale Programme an. 86% aller Festivals im ländlichen Raum arbeiten mit regionalen Dienstleistern. 72% aller Festivals kooperieren mit gemeinnützigen Initiativen und karitativen Organisationen, zum Großteil aus dieser Region kommt. 74% aller Festivals binden Menschen aus der Region mittelbar und unmittelbar in die Prozesse vom Festivalgeschehen mit ein. Damit sind Festivals nicht nur Kulturangebote, sondern sie sind lokale Netzwerke, wirtschaftliche Impulsgeber und auch soziale Räume. Damit ist diese beschriebene Bedeutung mehrdimensional, kulturell, indem sie Zugang schaffen zu Musik und kultureller Vielfalt, gesellschaftlich, indem sie Begegnungen ermöglichen, Engagement stärken, Gemeinschaft schaffen und natürlich wirtschaftlich und touristisch. Sie erzeugen Nachfrage, Wertschöpfung und Sichtbarkeit für Regionen sowie Standortattraktivität. Sie sind damit mehr als Veranstaltungen. Sie übernehmen Funktionen, für die es oft vor Ort keinerlei Alternativen gibt. Und obwohl ihre Bedeutung wächst, geraten viele Festivals zunehmend unter Druck. Nur 15% arbeiten wirtschaftlich profitabel, 30% defizitär. 82% aller Veranstaltenden sehen Finanzierung als eine der zentralen Herausforderungen. Das betrifft vor allen Dingen die kleinen und mittleren Festivalstrukturen, also genau die Strukturen, die kulturelle Vielfalt in der Fläche sichern und weswegen wir heute hier sind. Deshalb stellt sich nicht die Frage, ob Festivals politisch unterstützt werden sollten, sondern wie. Gefördert werden müssen vor allen Dingen funktionierende Strukturen, planbar, langfristig und verlässlich. Es braucht auch politische Anerkennung von Festivals als Teil kultureller Infrastruktur und nicht als temporäre Einzelereignisse. Und es braucht ein politisches Flankieren von praxistauglichen rechtlichen Rahmenbedingungen, von denen wir eben schon hörten, durch Beratung und Wissenstransfer, durch Support von solidarischen Branchenmodellen und die stärkere Einbindung in regionale Entwicklungsstrategien. Warum das notwendig ist, und meine Zeit ist gleich vorbei, ne? Okay.
Entschuldigung. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Und dann kommen wir zur zweiten Runde. Und für die zweite Runde startet wieder die Unionsfraktion, Dr. Babner-Erde.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Professor Junhold. Bei mir in der Heimat gibt es den Wildpark Lüneburger Heide. Der hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Zusammenarbeit mit Umweltverbänden für bedrohte Arten. Er beteiligt sich an zahlreichen Tier- und Artenschutzprogrammen und Auswilderungsprogrammen. Und da würde mich interessieren, wie Sie den Beitrag von Tierparks und Zoos der Zukunft bewerten für den Artenschutz, für den Erhalt von Arten und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des medialen Umgangs mit dem Buckelwal, der vor wenigen Wochen an der Küste Mecklenburgs gestrandet ist, wie wir Menschen wieder lernen, mit Wildtieren artgerechter umzugehen.
Herr Professor Junhold, Sie haben das Wort.
Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei der Freizeitwirtschaft mit dabei sein darf, als Vertreter der Zoos, auch an den Verband der Freizeitunternehmen, der uns ins Gespräch gebracht hat. Wir definieren uns ja durch gesellschaftliche Aufgaben, den Artenschutz haben Sie gerade angesprochen, die Bildung, die Forschung. Aber wir sind auch in den Regionen Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, Destinationen. Also insbesondere, wenn ich an die kleineren Tierparks denke oder auch an den angesprochenen Tierpark in der Lüneburger Heide. Wir sind Ausflugsziel, wir sind identitätsstiftend, wir genießen hohe mediale Aufmerksamkeit. Es fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir erreichen alle Alters- und alle Bildungsschichten. Das trifft sowohl den kleinen Tierpark als auch den führenden Zoo mit mehreren hunderttausend Gästen pro Jahr. Da unterscheiden wir uns also in gar keinster Weise, sondern wir haben immer die gleichen Aufgaben. Der Beitrag für den Artenschutz ist uns ins Gesetz geschrieben. Wir haben alle eine Genehmigung nach EU-Recht. Das ist im Landesrecht umgesetzt. Sie erinnern sich vielleicht als Abgeordnete, wir haben Ihnen als Verband auch diese Broschüre zugesandt, wo wir die Erwartungen, die wir an die jetzige Bundesregierung auch haben und an den Bundestag formuliert haben. Da stehen auch die Artenschutzaufgaben drin. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Es werden auch regionale Arten uns unter anderem unterstützt. Da kann ich unser Leipziger Beispiel nennen. Wir versuchen den europäischen Feldhamster gemeinsam mit der sächsischen Staatsregierung und 11 Partnerorganisationen vom NGO-Bereich bis zur Administration zu retten, genießen dort dort auch die EU-Live-Förderung. Das ist ein einmaliges Beispiel für die Zoowelt, aber das kann durchaus Schule machen und kann also durchaus auch, sagen wir mal, als Vorbildsmodell vielleicht dienen. Zusammenarbeit mit Umweltverbänden extrem wichtig. Ich nenne mal neben Lüneburger Heide noch zum Beispiel den Tierpark Nordhorn, auch ein Mitglied bei uns im Verband, der unter anderem sogar Flächenbewirtschaftung macht, Naturschutz macht vor Ort. Aber wir sind auch international unterwegs. Es geht uns um die globale, die Biodiversität. Wichtig ist, dass wir beides miteinander kombinieren. Je größer der Zoo wird, desto mehr geht es eben auch international in die Projekte hinein. Aber wir haben uns, Sie haben es angesprochen, als Zoo der Zukunft oder als Tierparks der Zukunft auch der Region verschrieben. Und uns ist immer wichtig, dass wir in der Region auch den Artenschutz fördern. Bildungsprogramme, ganz entscheidend, Umweltbildung findet in unseren Einrichtungen statt. Je nachdem, was Sie an Möglichkeiten haben, reicht das von der normalen Führung, wo erläutert wird, bis hin zu einer Zooschule. Sag wieder unser Beispiel, 12.000 Schüler pro Jahr gehen bei uns in der Zooschule als Teil des Schulunterrichts. Und auch da, glaube ich, kann die Bundesregierung oder die Bundesrepublik, unsere Gesellschaft, die Aufklärung, wenn es um Erhalt der Biodiversität und auch um Klimaschutzfragen geht, natürlich auch die Zoos nutzen und im Verbund Zoos, NGOs, die großen Organisationen und alle, die unterwegs sind, um also etwas für den nachhaltigen Planeten zu tun, das auch über den Zoo nutzen. Forschung spielt, je größer die Einrichtung wird, auch eine immer größere Rolle. Also die Palette ist vielfältig. Zurück zum ländlichen Raum. Immer sind wir Magneten. Nennen wir noch ein Beispiel. Der Serengeti-Park in Hodenhagen ist touristische Destination per excellence, ist in beiden Verbänden Mitglied, im Freizeitverband, aber auch im Verband der zoologischen Gärten. Also inhaltlich als Zoo definiert, aber natürlich auch eine Freizeittourismusdestination. Und nochmal zurück zu allem, was gesagt wurde. Das, was die Freizeitverbandmitglieder hier genannt haben, ist für uns hundertprozentig genauso relevant, ob das Flexibilisierung und Arbeitszeiten sind. Wir haben im Winter 10 Stunden lang, 7 Tage die Woche geöffnet. Da können Sie sich ausrechnen, was wir für Themen haben. Wir sind Saisonbetriebe, alle Zoos, alle kleinen bis großen. Das ist für uns auch hochrelevant. Zum Buckelwal soll ich was sagen? Also wollte ich eigentlich nicht viel sagen, nur vielleicht eins auch an die politischen Vertreter. Ich würde Sie alle bitten, hören Sie auf die Stimme der Fachleute und nehmen Sie die Fachleute sehr ernst. Natürlich ist das ein gesellschaftliches Thema, ein mediales Thema, aber ich glaube, da können wir alle insgesamt noch besser werden, wenn wir auch Fachmeinungen gelten lassen, wenn wir uns mal streiten und vielleicht unbequeme Entscheidungen treffen müssen. Nehmen Sie die Fachleute ernst.
Herzlichen Dank. Das war ein tolles Plädoyer. Und an dieser Stelle will ich die Gelegenheit nutzen und auch noch Herrn Gevers eben Hallo sagen, der, ich weiß nicht, zur Kontrolle oder zur Unterstützung für Sie oben auf der Tribüne sitzt. So, dann ist der Nächste in der Runde. Herr Seifert, möchten Sie wieder oder Herr Brucker für die AfD?
Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Sie, Frau Stone. Es geht in die gleiche Richtung, wie bereits der Kollege Kiesling vorher gefragt hat. Und dahingehend ist sozusagen auch schon einiges beantwortet worden. Also es war beinahe deckungsgleich, jetzt muss ich ja nicht beides nochmal machen. In meinem Wahlkreis gibt es mitten im Nichts, kann man sagen, also wirklich sehr, sehr ländlich, eine Westernstadt. Pullman City nennt sich die. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute dort eigentlich verkehren. Die machen aber auch hübsch was. Also das ist eine ganze Saloonstraße sozusagen, dann kann aber auch alles mit Pferden gemacht werden, für die Kleinen kann man da Gold waschen, etc., etc., etc. Ich habe mir das natürlich auch mal angeguckt, so das meine ist es nicht, aber offensichtlich kommt es bei vielen Leuten hervorragend an und ist wohl offensichtlich auch rentabel. Dahingehend meine Frage, Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme über Bürokratieabbau sowie auch steuerliche Gleichstellung von Vergnügungsparks ja etwas hervorgefunden und dazu die Frage, haben denn Sie und Ihre Kollegen in Ihrer Branche Erfahrungen in Bezug auf Beiträge zu kommunalen Investitionsvorhaben gemacht und wenn ja, welche? Und zum Zweiten, welche politischen Voraussetzungen würden Sie sich denn wünschen, also als wichtig erachten, damit die Beteiligung privatwirtschaftlicher Unternehmen am kommunalen Investitionsvorhaben zur Verbesserung der Infrastruktur attraktiver wird. Das war es schon von mir. Den Rest hat bereits der Herr Kiesling gefragt und Sie beantwortet.
Liebe Frau Stone, Sie haben das Wort.
So, vielen Dank für die Fragen. Also ich gehe jetzt erstmal darauf ein, also was wünschen wir uns, was brauchen wir? Und ich würde es nicht mal sagen wünschen, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sowohl die Kommune als auch wir, wenn es eben, Sie haben Pullman City genannt, auch ein Mitglied aus unserem Verband, wenn es eben darum geht, dass man da Unterstützung bekommt. Aber eben ganz wichtiger Punkt ist, die Infrastruktur zu schaffen, aber eben auch wichtiger Punkt, gemeinsam daran zu arbeiten. Und es wird ja ganz oft auch darauf eingegangen, ja, die Mitarbeiter nehmen den Wohnraum weg. Also ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir nennen müssen. Dass ich kann es jetzt für unser Unternehmen sprechen, dass wir ganz klar da eben Wohnraum geschaffen haben. Und da wünschen wir uns eben, dass wir gerade in diesem Bereich auch noch mal eine Förderung bekommen, weil die Nachbarländer haben da eine andere Regelung. Also die können Kost und Logis geben. Wir dürfen das nicht in Deutschland, sind da ganz klar im Nachtreffen. Zu Förderprogrammen, da bin ich jetzt eher nicht so die Richtige. Also da würde ich vielleicht dann an meinen Kollegen ein bisschen übergeben. Aber ansonsten finde ich, Sie haben Pullman City genannt, es ist ganz klar ein Bereich, ja, Sie sagen, vielleicht ist es nicht Ihr Bereich, ja, nein, muss, genau, darf anderen auch gefallen. Und ich finde, die haben das ganz unglaublich gemacht. Die haben natürlich auch sehr, sehr viel Unterstützung nach ihrem Brand bekommen. Und ich denke, das war auch unglaublich wichtig. Und da auch ein Riesendanke, weil das kam eben auch durch die Kommune, auch eben durch die Politik war das möglich. Und wenn man sieht, was da innerhalb kürzester Zeit möglich ist, dann muss man ganz klar sagen, da sieht man, was für ein Wirtschaftstreiber auch so ein Freizeitpark eben ist. Ja.
Noch eine Nachfrage? Sie haben noch ein bisschen.
Vielen Dank. Nee, ich würde dann eigentlich dann genau das vorschlagen, was die Frau Staun gerade gemacht hat, und dann eben bezüglich der Förderkulissen etc. dann eben die Frage noch weitergeben an den Herrn Professor Junholt.
Herr Professor Junholt.
Ja, also ich spreche mal für die Zoos. Für die kann ich am besten sprechen. Dort gibt es leider keine überregionalen festgeschriebenen Fördermöglichkeiten. Meist werden sie von der Kommune gefördert. Und was wir uns wünschen ist, und das steht auch im Koalitionsvertrag, ist, dass Investitionen, die vielleicht auch eine Strahlkraft haben und auch wie ein touristischer Ankerpunkt wirken können, übergreifend, auch über alle Rechtsformen, die wir haben. Wir haben unterschiedliche Rechtsformen. Manchmal sind wir Teil von Kommunen, manchmal vom Verein geführt, manchmal als GmbH, so wie wir als Zoo oder bis hin zur Aktiengesellschaft, dass wir einfach das am Inhalt festmachen. Das kann sowohl, sagen wir mal, unseren gesellschaftlichen Auftrag betreffen, das wäre Umweltschutz, Artenschutz, aber wir sind als Freizeitdestination auch mit großen Investitionen unterwegs, die also touristisch wirken und die Angebote sind, die wir brauchen, bis hin zu Übernachtungen, wenn es im ländlichen Raum sind. Und dort wünschen wir uns einfach neben Infrastrukturförderung auch eine inhaltliche Förderung, dass das anerkannt wird. Die Kommunen, das wissen Sie alle auch, die haben Schwierigkeiten, auch was die Finanzierung der Zoos angeht und auch wahrscheinlich Freizeitdestinationen. Aber wir wirken natürlich rein in die Mitte der Gesellschaft und können dort sehr viel Positives bewirken. Und das sollte man, glaube ich, dort unter Betracht ziehen.
Noch eine Nachfrage?
Vielen Dank. Nein, ich schenke die Minute her.
Okay, dann würde ich erst mal sagen, herzlichen Dank. Dann sind die Nächsten die SPD, und für die SPD spricht wieder Stefan Zirk.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der Verband der Schausteller ist auch gerade los, aber ist ja auch ein wichtiger Bereich. Also Freizeitwirtschaft, Schausteller sind alle da. Das freut uns auch sehr. Ich gebe noch mal an Landrat Dorn. Und zwar muss ich mal schnell gucken, dass ich nicht keine falsche Zahl vorlese. 500 Millionen Tagesausflüge in Nordrhein-Westfalen entfällt bislang nur an einen vergleichsweise geringer Anteil auf den ländlichen Raum. Das sehen wir ja in anderen Bundesländern auch, dass da, wo Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur zusammengeht, da ist Tagesausflug also einfacher zu handeln. Aber es ist ja nur auch ein ländlich geprägter Bereich in Nordrhein-Westfalen oder auch gerade in Deutschland haben wir große ländliche Räume. Wie kann man genau diese Tagesausflüge in den ländlichen Raum bringen? Oder was ist politisch erforderlich auf Landesebene oder eben auch auf Bundesebene? Was sind da Gedanken, die man aus Sicht des Landrates oder aus Sicht eines Bürgermeisters, Bürgermeisterin besser machen kann? Und das andere ist halt die Daseinsvorsorge. Ist natürlich, wir haben ja die Kommunen, die dann eine Pflicht haben. Also wenn es der Kommune schlecht geht, dann wird als erstes, das kenne ich beim Tourismus, gekürzt oder bei anderen Sachen, kann man sich da eventuell vorstellen, gesetzlich etwas neu zu regeln, anders zu regeln. Wir regeln, glaube ich, auch Grundgesetz Teil davon. Also das würde mich noch mal so einfach mal der Blick so von Nordrhein-Westfalen als Landrat in die Region oder auch für den Bund, was können wir machen, obwohl wir gar nicht ursächlich für den Tourismus zuständig sind.
Herr Dorn, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Ich war, bevor ich Landrat wurde, 6 Jahre lang auch Kulturdezernent einer kreisangehörigen Kommune. Und auch damals habe ich immer in meinen Reden gesagt, dass wir viel zu wenig diesen Bereich berücksichtigen. Und als kommunale Hand als erstes, wenn wir sparen müssen, wie Sie gesagt haben, Herr Abgeordneter, in den freiwilligen Leistungen streichen. Und das ist eben die Stadtbücherei, die Bibliothek, das Schwimmbad oder die Freizeiteinrichtungen, die Spielplätze, all dort, wo wir nicht verpflichtet sind. Und da wäre durchaus, und das betrifft natürlich eher Landesgesetzgebung als Bundesgesetzgebung, aber dass man die Lanze überall dafür bricht, dass das Thema eben keine freiwillige Aufgabe sein sollte, sondern eine Pflichtaufgabe, damit wir in diesen Bereichen auch Investitionen tätigen können als Kommunen. Weil ich sage, wenn der Freizeitbereich, wenn der touristische Bereich, der kulturelle Bereich stark ist, überall in diesen Ländern funktioniert die Demokratie auch ganz gut. Das ist der Kitt der Gesellschaft. Überall dort, wo das schwächelt, schauen wir auch in die Autokratien in der Welt, dann wird als allererstes in diesem Bereich gestrichen oder das ist die Konsequenz, weil dort gestrichen worden ist, dass eben auch die Demokratie bröckelt. Das heißt, das ist ein Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das muss sich auch manifestieren in Landes- und Bundesverfassungen, dass dieser Bereich nicht geschwächt wird. Was können wir auf Bundesebene im ländlichen Bereich uns überlegen? Also wir sind auch Träger als Landkreis unseres ÖPNV, wie viele Landkreise. Wir sind Infrastrukturinvestitionen laufen über unser Budget. Und ich sehe insbesondere im ländlich geprägten Raum, wir haben, glaube ich, die dritthöchste Kfz-Anmeldung in Nordrhein-Westfalen. Also unseren Freizeitpark erreicht man auch zuvörderst über Pkw, weil aber auch der ÖPNV nicht ausreichend refinanziert ist und strukturell defizitär ist. Ich wünschte mir, dass es Fördermechanismen gibt, dass auch diese Maßnahmen unterstützt werden können, wie Shuttle-Services beispielsweise von lokalen Bahnhöfen zu Freizeiteinrichtungen, dass es da auch vielleicht Pilotprojekte gäbe, um zu eruieren, ob das sinnvoll ist, dass auch mehr, auch ökologisch gesehen, auf andere Verkehrswege verlegt wird. Ich wünschte mir auch in anderen Bereichen, das gilt wahrscheinlich bundesweit nicht nur für den ländlich geprägten Raum, und da bin ich wieder bei dem Thema Bürokratie, weil die meisten Unternehmen leiden auch an Fach- und Arbeitskräften in diesem Bereich. Und wenn ich mir überlege, wie kostspielig, wie aufwendig, wie bürokratiereich die Visa-Verfahren sind für Kräfte, die saisonal arbeiten. Also ich war auch ein Jahr mal bei der Bundesagentur für Arbeit und 6 Jahre im Landesarbeitsministerium. Und da arbeiten ja so viele Behörden zusammen, dass dieses Verfahren verschlankt werden müsste und dass wir uns überlegen müssen, dass One Face to the Customer, warum ist das nicht möglich, dass wir die Unternehmen an der Hand nehmen und ihnen die Kräfte dann zur Verfügung stellen können durch bürokratiearme Verfahren. Das wäre sehr maßgeblich. Bundesweit, also die Glasfaseranbindung, die technische Anbindung, auch das ist ein Thema, was für viele Einrichtungen wichtig ist. Und ich weiß, dass wir da auch schon gute Schritte gemacht haben. Also ich will das nicht schlecht reden, da sind wir gut unterwegs. Aber es gibt eben noch viel zu viele blinde Flecken. Auch da müssen wir überlegen, ob wir da noch weitere Förderungen bringen können.
Herzlichen Dank. Noch eine Nachfrage? Dann sage ich auch da herzlichen Dank für die geschenkten Sekunden. Und dann kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen. Stefan Schmidt, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Frau Stone mit der Bitte um eine möglichst vielleicht knappe Antwort. Sie hatten ja den Wunsch nach Arbeitszeitflexibilisierung angesprochen. Ich kann den natürlich auch gut nachvollziehen. Ich freue mich, dass Sie im Gegenzug auch sagen, dass auch die Belastungsgrenzen der Menschen berücksichtigt werden müssen. Vielleicht können Sie das an Ihrem konkreten Betrieb, also dem Legoland, ein bisschen konkretisieren, wo Sie sagen, gibt es da Arbeitsplätze, wo Sie sagen, mehr als 10 Stunden pro Tag, das sollte man vielleicht besser nicht machen. Also und wenn ja, welche sind es? Weil ich glaube, man muss da schon auch den ein oder anderen Beruf unterschiedlich betrachten.
Forster.
Vielen Dank für die Frage. Also ich würde es jetzt nicht an einem Beruf festmachen. Ich würde es jetzt als Gesamtunternehmen sehen und natürlich, und das kennen Sie auch, also Ihre Familien feiern, Ihre Freizeit gemeinsam mit der Familie und mit den Freunden findet eben schwerpunktmäßig am Wochenende statt. Ja, und da sind es bei mir wirklich alle Bereiche, die dort ja sehr dankbar für eine flexible Lösung wären, weil wir dann eben, sei es jetzt mal bei der Hochzeit abends vielleicht da bleiben könnten und dafür am Montag und Dienstag frei machen könnten. Also ich würde es jetzt nicht an einem speziellen Teil festmachen. Ich würde es eher daran festmachen, dass es den Mitarbeitern ein Stück weit mehr Flexibilität gibt, aber dadurch auch so diesen Druck rausnimmt, oh Gott, ich darf jetzt nur noch eine halbe Stunde arbeiten. Also es macht mehr Druck, zu sagen, ich darf nur bis da und dahin, anstatt zu sagen, ich darf jetzt die Menschen glücklich nach Hause schicken. Also Sie alle, die Sie eben irgendeine Feier oder wenn es jetzt eben den Freizeitparkbesuch ist, anstatt für mich selber den Druck zu haben, ich muss jetzt gehen und muss sie dann der Kollegin, dem Kollegen überlassen. Ja.
Dankeschön. Dann hätte ich noch eine weitere Frage an die Frau Schwalbe-Rosenow. Vielleicht können Sie uns ein bisschen darstellen, welchen Wirtschaftsfaktor der Radtourismus insbesondere für ländliche Regionen in Deutschland darstellt. Vielleicht können Sie das positive Beispiel des Weserradwegs, das Sie ja, glaube ich, auch genannt hatten in der Stellungnahme hinsichtlich des Einnahmekostenverhältnisses genauer beschreiben. Gibt es da eine Erhebung zur Wirkung in solchen urbanen Räumen?
Frau Schwalbe-Rosenow noch.
Vielen Dank für die Frage. Es ist so, dass wir über unsere Radreiseanalyse festgestellt haben, dass im Jahr 2025 die Radtouristinnen zwischen 39 und 42 Milliarden Euro ausgegeben haben, was natürlich ein enormes Volumen ist. Und es ist so, dass eben Radreisende am Tag zwischen 133 und 144 Euro pro Tag und pro Person ausgeben, Tagesausflüge im Schnitt 34 Euro und die Personen, die im Urlaub Rad fahren, da sind wir immer noch bei 128 Euro pro Tag und pro Person. Also das heißt, die Ausgaben sind sogar leicht über den üblichen Urlaubsausgaben. Also die Radfahrenden sind also Leute, die sehr gerne Geld ausgeben, wenn sie unterwegs sind. Und das kommt natürlich direkt vor Ort an, das Geld. Das heißt, wir stärken damit die regionale Wirtschaft. Sie haben den Weserradweg angesprochen. Es gibt Untersuchungen, die heißen Radverkehrsanalysen, so nennen wir die. Das heißt, da werden entlang von gezielten touristischen Produkten, in dem Fall dem Weserradweg, Zählstellen aufgestellt und nochmal gleichzeitig Befragungen durchgeführt. Und daraus kann man eben halt direkt absehen und hochrechnen, wie viel Geld quasi entlang des Weges ausgegeben wird, also wie viel Wertschöpfung betrieben wird und wie hoch dieses Einnahmekostenverhältnis ist. Und der Weserradweg ist der Vorzeigeradweg, den wir haben. Ja, also der ist natürlich total beliebt. Das zeigen auch unsere Radreiseanalyse immer wieder. Der ist seit Jahren immer auf Platz 1 oder auf Platz 2 der meistbefahrenen Radwege, was natürlich dafür spricht, dass die im Qualitätsniveau ein sehr hohes Qualitätsniveau haben. Sie sind ADFC klassifiziert. Sie haben ein sehr gute Zusammenarbeit vor Ort, also ein gutes Routenmanagement, haben Commitment mit den Landkreisen und so. Also die Zusammenarbeit ist sehr, sehr intensiv. Und das führt halt dazu, dass eben halt dieser Erfolg für sich spricht. Und wenn man jetzt nochmal das Einnahmekostenverhältnis sich anschaut, also das heißt, wir schauen uns da die Bruttoumsätze an. Ja, also die Bruttoumsätze waren in diesen Vergleichsjahren bei 22,87 Millionen Euro. Und dem stehen über die Instandhaltungskosten, die sich auf, ich sage jetzt mal rund 525.000 Euro im Jahr belaufen. Das heißt, daraus bezogen haben wir ein Einnahmekostenverhältnis von 44 zu 1. Das heißt, jeder Euro, der ausgegeben wird in der Region für Infrastruktur, kommt 44 Mal zurück. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich ein absolutes Positivbeispiel, muss man dazu sagen. Aber auch, sage ich mal, strukturschwächere Regionen, ich nenne jetzt mal das Beispiel Oder-Neiße-Radweg, wo ja doch wenig Infrastruktur entlang des Radweges zu finden ist. Ne? Also an gastronomischen und Übernachtungsbetrieben, was ja Grundlage ist dafür, dass die Gäste ihr Geld ausgeben können. Da haben wir aber immer noch ein positives Verhältnis im Rahmen von 7:1. Also das heißt, ne, also je besser meine Infrastruktur vor Ort ist, je mehr Angebote ich selber schaffen kann aufgrund meines guten Netzwerkes, meiner guten Zusammenarbeit und der qualitativen Ansprüche, die ich habe, umso höher kann tatsächlich dann das Kosten-Nutzen-Verhältnis werden. Ja.
Dann sage ich herzlichen Dank und wir kommen dann zur letzten Fragestellerin, Katalin Genburg für Die Linke.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir vielen Dank für die bereits getätigten Ausführungen. Ich würde ganz gerne bei Frau Welskop noch mal ansetzen und für die zweite Fragerunde noch mal nachfragen. Sie hatten ja gerade auch die Handlungsempfehlungen schon ausgeführt. Vielleicht können Sie da noch mal ansetzen und sagen, was braucht die Branche für die Zukunft? Und ja, ganz einfach, was wünschen Sie sich?
Frau Welskop, jetzt haben Sie die Gelegenheit. Sie haben das Wort.
Dankeschön. Also erst einmal glaube ich, dass ich hoffe, es ist sichtbar geworden, welch große Potenziale Festivals für den Tourismus mit sich bringen. Direkt, indirekt, direkt durch Mobilität, durch Gäste, die vor Ort sind, die ein Reiseziel auch durch ein Festival erstmalig kennenlernen, dort auch länger verweilen, auch wiederkehren, was eine langfristige Bindung an eine Region bedeuten kann. Indirekt, weil natürlich Dienstleistungsunternehmen vor Ort beauftragt werden, weil eine große Nachfrage ist nach Dienstleistungen im Bereich Sicherheit, Reinigung, Aufbau, Abbau etc. Wenn ich mir die Frage gestellt bekomme, was wir uns jetzt wünschen, ich spreche fürs 3000-Grad-Festival und dementsprechend auch für einige andere kleinere und mittlere Festivals in Deutschland, dann wünschen wir uns, dass neben der Innovationsförderung es Instrumente zur Stabilisierung bestehender Strukturen gibt. Konkret meine ich damit den Festivalförderfonds der Initiative Musik, die ein wichtiger und wirkungsvoller Ansatz darstellt. Dieser sollte verstetigt und intensiviert, gerne auch mehrjährig veranschlagt werden. Die hohe Nachfrage zeigt, dass der Bedarf deutlich größer ist als das, was derzeit zur Verfügung steht. Etwa 29% aller Mittel, aller Förderanträge wurden in dem laufenden Förderrunde berücksichtigt. Zweitens, die angemessenen oder die Anpassung von rechtlichen Rahmenbedingungen. Dazu haben wir gerade schon was gehört. Weiterhin würde ich gerne das Bau- und Genehmigungsrecht anführen, in dem oft Unsicherheiten entstehen, weil temporäre Festivalstrukturen oft wie dauerhafte Bauten gehandelt werden. Dies führt zu hohen Kosten und Planungsrisiken. Und hier braucht es klare und praxistaugliche Verfahrensweisen, die Sicherheit gewährleisten, ohne kleine und mittlere Festivals unverhältnismäßig zu belasten. Gleichwohl möchte ich auch den Lärmschutz noch mal anführen, indem es mehr Differenzierung braucht zwischen dauerhaften Gewerbelärm und zeitlich begrenzten Kulturveranstaltungen. Darin besteht ein wesentlicher Unterschied. Arbeitsschutzgerecht gehe ich mit meinen Vorrednerinnen konform, dass es da auf jeden Fall im Bereich Arbeitszeiten eine rechtliche Anpassungsbedarf besteht. Drittens, die Branche braucht Unterstützung bei den steigenden Anforderungen. Alles wird komplexer, selbst für die Veranstalterinnen. Sicherheit, Nachhaltigkeit, Personal und Recht, alles erfordert viel mehr Lösungen. Und wir empfehlen daher eine qualifizierte Gestaltung einer Live-Kulturstelle im Bereich Beratung, Qualifizierung, Weiterentwicklung und praxisnahen Wissenstransfer. Viertens, die Branche braucht Investitionsmöglichkeiten in Nachhaltigkeit. Vielerorts ist sie gewollt, nur selten aber schwer alleine stemmbar. Fünftens, die Branche braucht bessere Unterstützung und Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement. 79% aller Festivals arbeiten mit den ehrenamtlichen Strukturen, vor allen Dingen und besonders im ländlichen Raum. Dafür braucht es weniger Bürokratie, vereinfachte Förderverfahren und stärkere gesellschaftliche Anerkennung, beispielsweise in Form von rentenrechtlicher Berücksichtigung für langjährig Tätige und Ehrenamtliche. Sechstens, die Branche braucht Unterstützung bei Ergänzung solidarischer Finanzierungsinstrumente wie dem Live Music Fonds. Dieses branchengetragene Modell wurde 2026 veröffentlicht und soll gezielt kleine Festivals, Clubs und Nachwuchsstrukturen stärken. Es ersetzt keine öffentliche Förderung, aber es kann sie sinnvoll ergänzen und stärkt Eigenverantwortung innerhalb der Branche. Ich habe noch eine Minute, um eine kurze Zusammenfassung hier zu äußern. Die Diskussion über Musikfestivals im ländlichen Raum ist Teil einer größeren Frage. Wie wollen wir in Zukunft ländliche Räume gestalten? Wenn Regionen attraktiv und lebendig bleiben sollen, braucht es nicht nur Infrastruktur, sondern auch kulturelle Anlässe und Begegnungen. Musikfestivals leisten hier einen konkreten Beitrag. Sie schaffen wirtschaftliche Impulse, stärken Tourismus und fördern gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich erwähnte eingangs, ich komme aus einem 400-Einwohner-Dorf. Genau dort erlebe ich zunehmende Polarisierung und gesellschaftlichen Druck. Das kann durch Festivals niedrigschwellig, durch Räume für Begegnungen aufgelöst werden. Denn Festivals bringen Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammen und setzen konkrete Impulse für Teilhabe, Austausch und ein vor allen Dingen ganz wichtig demokratisches Miteinander. Daher der Appell in die Runde. Wer ländliche Entwicklung ganzheitlich denken möchte, sollte Festivals ganz unbedingt nicht als Nebenthema betrachten, sondern als Teil moderner Daseinsvorsorge und regionaler Infrastruktur. Es geht hier nicht allein um einzelne Veranstaltungen, es geht um Strukturen, die Region tragen.
Danke. Herzlichen Dank. Noch eine Nachfrage? Jetzt ist vorbei. Damit kommen wir dann zum Ende dieser öffentlichen Anhörung. Wir machen jetzt noch ein gemeinsames Foto. Wir gehen nämlich jetzt in die Mitte und dann werden wir das noch mal in die Hand nehmen, damit Sie dann alle ein Foto kriegen, auf dem wir dann alle sind. Weil eigentlich ist es nicht vorgesehen, dass wir mittendrin Fotos machen. Aber ich darf Ihnen erst mal ganz herzlich Danke sagen dafür, dass Sie uns so umfangreich informiert haben. Es waren, glaube ich, viele Punkte dabei, die auch im Koalitionsvertrag stehen, woran wir dann weiter arbeiten werden. Und Ihnen erstmal herzlichen Dank, weiter viel Erfolg. Das Frühjahr steht vor der Tür, der Sommer kommt. Ich glaube, das ist für alle Arten, in denen Sie unterwegs sind, eine wichtige Zeit. Alles Gute, viel Erfolg in diesem Jahr und schon mal einen guten Heimweg. Aber wir treffen uns jetzt erst in der Mitte zum Foto.